Seit vor bald anderthalb Jahren Putins Truppen die Ukraine massiv überfielen, stemmen sich die Menschen dort mit aller Kraft gegen den militärischen Druck, kämpfen ukrainische Truppen um jeden Meter an den Fronten im Osten und Süden des Landes, helfen Freiwillige bei der Versorgung von Millionen Flüchtlingen und Bedürftigen. Über diese Leben unter Kriegsbedingungen erzählen seitdem bei uns hier im RBB 24 Inforadio Stimmen aus der Ukraine. Das ist eine Reihe über Menschen, mit denen die Berliner Filmregisseurin Natalia Jefimkina Gespräche aufgezeichnet hat. Wir fassen die Aussagen zusammen und sprechen die Übersetzungen dazu. In den nächsten Minuten hören Sie vier dieser Zeugnisse aus der letzten Zeit. Mein Name ist Christian Wild. Hallo. Wir beginnen mit Galina aus Cherson. Die Stadt am Fluss Dnipro im Süden der Ukraine ist nach dem Bruch des Kachowka-Staudammes ins Blickfeld gerückt als Versorgungs- und Verteilort für Flüchtlinge vor dem Hochwasser. Aktiv sind dabei auch Helferinnen wie die 57-jährige Galina. Noch bevor die Flut kam, hat sie uns erzählt, wie die Stadt in Frontnähe seit Monaten unter russischem Beschuss steht.
Ich heiße Galina und ich bin 57 Jahre alt, Unternehmerin. Aber das Leben wollte es so, dass ich jetzt auch eine Freiwillige bin. Wir hatten ein Sommercafé am Meer, an der Schwarzmeerküste im Ort Lazurne und unsere eigene Kantine Cherson, privat. Wir haben vor Ort gemietet und das privat bespielt. So war das bei uns. Jetzt sind von dem Café am Meer, wo jetzt die Russen alles auseinandergenommen haben, wahrscheinlich nur noch die Wände übrig. Wir wissen es nicht. Aber wir machen uns keine großen Hoffnungen. Und hier? Sie müssen wissen, dass Cherson 350.000 Einwohner hatte und jetzt sind es, wenn überhaupt, noch 50.000. Vor allem alte Menschen und Menschen mit Behinderungen, die Probleme haben, sich fortzubewegen, sind da. So sind die Gäste, die Umsatz brachten, natürlich weg. Den Ort gibt es aber noch. Und wir bewirten kostenlos Freiwillige, Sozialarbeiter und bringen das Essen den Jungs an den Checkpoints. Also, wir kochen vor allem das, was die Leute brauchen, und wir verkaufen auch. Wir backen Gebäck. Aber die Lage ist ernst. Wissen Sie, wie ich es nennen würde? Den langsamen Genozid. Denn es gibt Bezirke von Cherson, die näher am Wasser am Dnieper sind. Diese Bezirke kann man Todeszonen nennen. Es gibt dort Leute, immer so um 10 bis 15 Menschen, die aus irgendwelchen Gründen dort nicht weg können oder auch nicht weg wollen. Es sind vor allem die älteren Menschen, die mit ihren Wurzeln dort fest in der Erde verwachsen sind. Die wollen unter keinen Umständen alles fallen lassen. Und jeden Tag wird dort bombardiert. Und jeden Tag ist dort die Lage ernst. Meine Familie ist am 24. April 2022 weggegangen. Sie sind weg wegen der Kinder, unseren Enkeln. Da alle um uns herum weggefahren sind, blieben sehr viele Opas und Omas von Freunden und Bekannten allein. Und da haben wir geholfen. Wir hatten nicht die Absicht zu gehen. Wir sind schon daran gewöhnt, hier gebraucht zu werden. Es ist eine wichtige Sache, dass sich jemand braucht. Und als wir 10 Tage lang unsere Kinder besucht haben an einem sicheren Ort, da haben wir uns richtig schlecht gefühlt, weil man dort so inaktiv ist. Dort lebt man ein Leben, zu dem wir in dieser Zeit kein Recht haben. Ich bin ja aus Russland gekommen. Bis zum 24. Februar 2022, glauben Sie mir. Bis dahin war Russland für mich ein Stolz. Dort sind auch alle. Meine Mama. Ich bin aus Kaliningrad. Das ist Russland, so mit Litauen, mit Deutschland. Das ist das frühere Königsberg. Und ich war immer stolz auf dieses Land und hielt mich für russisch. Aber seit dem 24. Februar will ich nicht mehr russisch sein. Und vor allem lebe ich hier schon 37 Jahre. Ich bin Ukrainerin und ich versuche jetzt, ukrainisch zu sprechen, so gut ich es halt kann. Dieses Land ist mir sehr nahe gekommen. Und jetzt habe ich mit Russland nur noch die Verwandten gemeinsam. Und sonst nichts.
Galina lebt in Cherson. Während sie und andere den Opfern der Flutkatastrophe helfen, versuchen ukrainische Truppen, russisch besetzte Gebiete zurückzuerobern. Wo das gelingt, werden immer wieder schreckliche Entdeckungen gemacht. Darüber berichtete uns der 52-jährige Vacislav. Er ist Militärexperte und war lange aktiver Offizier.
Ich habe 18 Jahre lang Mit 18 bin ich in die Militärakademie eingetreten und habe 5 Jahre studiert. Nach dem Abschluss bin ich dann 1993 zurück in die Ukraine und wurde Kompaniechef, Stabsoffizier der Brigade. Danach habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und im Generalstab des Verteidigungsministeriums gearbeitet.
30 Jahre war ich in der Armee und 2018
Das heißt, ich bin schon 30 Jahre in der Armee, 2018 in den Ruhestand gegangen und habe andere Sachen gemacht, Weiterbildungen in internationalem und humanitärem Recht, und zwar für alle beteiligten Gruppen des militärischen Konflikts, die Armee, die Nationalgarde, Polizei, Grenzschutz und freiwilligen Organisationen, Weiterbildungen im internationalen humanitären Recht oder aber über das Kriegsrecht. Ja, was soll man tun? Oder eben nicht tun, um nicht zum Kriegsverbrecher zu werden.
І тому да по всій території, принаймні по всім звільненим територіям, особливо Київщина, Чернігівщина, Харківщина, Ізюм.
Wir führen unter anderem auch die Erfassung der Kriegsverbrechen in den gesamten befreiten Gebieten durch, vor allem die Region um Kiew, um Tschernigow, Kharkiv und Izum, Verbrechen, die von der russischen Armee verübt oder versucht wurden. Und überall in diesen Gebieten gibt es eine unglaubliche Zahl an Kriegsverbrechen.
Ну, наприклад, вони після розстрілів цивільного населення або після зґвалтування, вони завжди.
Es ist nicht so, dass sie ihre Armeeangehörigen davor warnen. Das ist sogar eher umgekehrt. Es ist wie eine Anregung zum Ausführen. Sie drängen ihre Soldaten dazu, sowas zu machen.
Відкриття всесвіту, що для котів є.
Ein Beispiel. Sie versuchen nach Erschießungen von Zivilisten, nach Folterungen immer die Pässe dieser Menschen zu finden, um sie zu vernichten, zu verbrennen, zu zerreißen und so weiter. Ein Mensch, der ein Smartphone nicht bedienen kann und für den es was Neues ist, dass es Katzenfutter gibt und Sand für das Katzenklo, da glaube ich nicht, dass so ein Mensch allein darauf kommt, dass man Dokumente des jeweiligen Opfers vernichten muss. Es ist keine Vermutung, sondern meine vollkommene Überzeugung, dass die Durchführung solcher Verbrechen zur Kriegsführung der russischen Armee gehört. Und es gibt dazu wahrscheinlich ein internes Dokument, das das für rechtmäßig erklärt. Ich glaube, wir werden es auf jeden Fall irgendwann mal zu sehen bekommen. Mein älterer Sohn ist ebenfalls Offizier der ukrainischen Armee. Der kämpft im Süden des Landes. Das ist eine Sache, wenn du selbst dort bist und nur für dich selbst verantwortlich. Und eine andere ist es, wenn deine Kinder im Krieg sind. Das ist etwas völlig anderes. Du guckst die Nachrichten jeden Tag und hörst, es gab den Beschuss von Saporischschja und du weißt, dass er heute dort in Saporischschja ist. Und er ist den ganzen Tag nicht erreichbar, denn nach dem Beschuss gibt es meistens keinen Strom, wie man weiß. Es gibt kein Netz und deshalb kann man sich nicht mehr erreichen. Erst gegen Abend, wenn die Stromversorgung wieder aufgebaut ist und auch das Netz. Und dann ist er erreichbar und sagt, dass alles in Ordnung ist mit ihm. Und diese paar Stunden, diesen halben Tag, wenn du nicht weißt, das sind die unangenehmsten und die schlimmsten.
Sie hörten Vyacheslav, eine der Stimmen aus der Ukraine, mit denen wir versuchen, die Perspektiven von Menschen im Krieg möglichst authentisch nachzuzeichnen. Viele folgen dem großen Ruf zur Landesverteidigung, wollen Tapferkeit beweisen, Mut, Durchhaltewillen. Andere haben Zweifel und können das nicht. Erzählt dieser Mann aus Odessa.
Odessa, 53 года. Я был редактором книжного издательства.
Ich bin aus Odessa, 53 Jahre alt, war Redakteur eines Buchverlages, war DJ, Spediteur und Besitzer eines Cafés.
Старый друг попросил.
Ein alter Freund von mir hat mich gebeten, seinen Verwandten aufzunehmen, der an 2 Fronten war, erst in Cherson, dann in Bachmut, und der Fahnenflucht begangen hat. Nun hatte mein Freund Angst, dass man seinen Verwandten suchen wird. Er konnte ihn nicht mehr bei sich lassen. Seinen Worten nach ist der Verwandte mit 58, das sind 2 Jahre vor dem Alter, wo nicht mehr mobilisiert wird, im Februar oder März letzten Jahres in die Territorialverteidigung in die Nähe von Odessa gegangen. Er ist Dorfbewohner.
Er ist Dorfbewohner.
Dort haben sich alle seine Krankheiten verschlechtert, die er hatte. Er verlangte von den Befehlshabern, ihn auszumustern oder wenigstens ins Hinterland zu schicken. Doch das wurde überhaupt nicht in Betracht gezogen. Als nur noch ein paar Leute übrig waren, er sagt, es gab während seiner Zeit dort zweimal Nachschub und sie alle seien getötet worden, da hat er die Flucht ergriffen, über die Felder und Gärten. Zu Hause wissen sie nicht, dass er am Leben ist, außer seiner Frau. Nur sie allein weiß es. Er zählt immer noch als vermisst. Und als ich ihn gefragt habe, wie er sich das vorstellt, was er weitermachen wird, denn die ersten paar Monate, da war er ganz offensichtlich sehr stark traumatisiert. Ein Mensch, der vor allem Angst hat. Bis jetzt Angst hat, etwa vor das Haus zu gehen. Er geht nur zweimal die Woche raus, um Brot zu kaufen. Und seine Frau bringt ihm Lebensmittel. Na, da sagt er, er hofft, es auszusitzen bis zum Ende des Krieges. Ich werde auch früher oder später einen Einberufungsbefehl erhalten oder werde auf der Straße gefasst und zur Musterungsbehörde gebracht. Aber jeder lebende Mensch hat eine Wahl. Ich meine die persönliche Wahl. Und ich weiß ganz genau, dass ich einen anderen Menschen nicht töten werde. Die Geschichte eines ukrainischen Fahnenflüchtigen. Auch das gibt es in diesem Krieg. Die letzte Stimme aus der Ukraine gehört gleich ausführlich der 18-jährigen Maria aus Mariupol. Die Hafenstadt am Asowschen Meer mit ihrem riesigen Stahlkomplex war in den ersten Kriegsmonaten das Symbol für Widerstand und Leid der Ukrainer. Jetzt ist sie russisch beherrscht und Maria längst weg, in einem langen Leidensweg.
Ich heiße Maria Wowitschenko und ich bin aus der Stadt Mariupol. Vor dem Krieg war ich in der Schule Nummer 54 und hätte die 11. Klasse wohl mit Auszeichnung beendet. Ich habe viel im Haushalt geholfen, denn mein Vater arbeitete viel und sehr schwer. Er hat bei Azovstal gearbeitet, in der weltberühmten Fabrik. Schon am dritten, vierten Tag vom Krieg gab es keine Telefonverbindung mehr. Das Licht war weg und es gab kein Wasser. Wenn es regnete, haben wir Eimer aufgestellt, um so etwas Wasser zu bekommen. Beschuss gab es immer, aber an diesem Tag kam er besonders nah. Wir waren schon müde durch all das, was um uns herum passierte, und haben versucht, es zu ignorieren, haben so getan, als ob wir schlafen. Aber das Geheul kam immer näher und näher. Es war schon so, als ob das Haus hüpfte. Die Möbel gingen hin und her und so rannten wir alle plötzlich ins Bad. Und in diesem Moment schlug ein Geschoss in der 5. Etage ein. Und wir waren in der 3. im Badezimmer. Meine Schwester wurde von der Druckwelle an die Wand geschleudert. Und ich habe sehr laut geschrien. Im ganzen Haus platzten die Scheiben. Mama hatte sich so erschrocken, dass sie seitdem nicht mehr aufstehen kann. Sie hatte einen Rückfall in ihre Krankheit. Ihre Krankheit ist chronisch. Und wenn der Mensch einen großen Stress hat, dann kommt diese Krankheit zurück. Wir waren alle schockiert über das, was passierte. Im Keller saßen 25 Menschen, einfache Leute, Familien, die in diesem Haus lebten, ältere Menschen und kleine Kinder und unsere Familie samt unserem Haustier. Sonst hatte keiner eins. Jede Familie bekam gerade so viel Platz wie auf einer Doppeldecke, die man einmal zusammenfaltet. Die Decke, die wir von oben runterholten, falteten wir also und dort blieben wir zu viert. Mama, Papa, meine Schwester und ich und auch unser Kater. Es gab im Keller keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Es gab im Keller kein Klo. Man konnte sich in eine Tüte oder draußen erleichtern. Ziemlich schwierige Bedingungen zum Leben. Es war auch sehr kalt und feucht in dem Keller. Es liefen Ratten umher. Aber im Vergleich zum Beschuss erschienen die Ratten nicht als etwas Schlimmes. Und Licht machen war schwierig. Wir hatten keine Batterien und keinen großen Vorrat an Kerzen. Also wickelten wir Mullbinden zusammen, tunkten sie in Sonnenblumenöl und zündeten sie an. Das gab eine kleine, minimale Lichtquelle. Aber wegen dem Ruß und dem Staub kam aus der Nase oft schwarzes Blut. Schwarz, weil es so viel Ruß gab. Auch die Hände waren fettig vom Ruß und die Gesichter waren vom Ruß bedeckt. Es gab keine Möglichkeit, sich die Hände oder das Gesicht zu waschen, ganz zu schweigen von anderen Formen der Hygiene. Also diese Lage hat uns komplett aus der Zivilisation rausgerissen und wir blieben auf uns gestellt. Wir hatten keine Lebensmittel mehr. Das Letzte, was uns in Mariupol zu essen blieb, war ein kleines Stück Brot, so groß wie meine kleine Faust. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Die Menschen gerieten an ihre Grenzen und stritten sich sehr oft. Und sehr oft hielten es welche nicht mehr aus. Menschen fielen in Verzweiflung. Mal hielten sie zusammen, im nächsten Augenblick hassten sie einander. Mit der instabilen Lage der Psyche waren alle mit den Nerven am Ende. Es gab auch Situationen, wo es unmöglich war, den Beschuss auszuhalten. Und dann versuchten Menschen, das einfach zu überschreien, den Lärm der Explosion zu überschreien. Jemand anders weinte und jemand anders las laut aus der Bibel vor, im Licht der improvisierten Kerzen. Es gab Fälle, wo erwachsene Männer es nicht aushielten und Suizid begingen, indem sie von den Hochhäusern sprangen oder sich Verletzungen zufügten, um all das nicht mehr aushalten zu müssen. Das war seelisch schwer zu ertragen und sehr beängstigend. Der Zustand unserer Mutter verschlechterte sich. Sie versuchte durchzuhalten, es auszuhalten, aber im Keller gab es nicht mal richtig Luft zum Atmen. Es war für Mama sehr schwer. Zweimal blieb im Keller ihr Herz stehen. Das war nachts. Ich weiß noch, wie neben mir irgendein Tumult war, ein Rascheln. Ich bin aufgewacht und habe gesehen, wie Papa über Mama gebeugt irgendwelche komischen Bewegungen machte. Ich habe nicht sofort verstanden, dass es Wiederbelebungsversuche waren, dass er ihr eine Herzmassage machte und versuchte, sie künstlich zu beatmen, versuchte ihr den Puls zu fühlen, um noch Lebenszeichen des Körpers zu erspüren. In seinen Augen habe ich da zum ersten Mal Angst gesehen. Die ganze Zeit, die wir im Keller waren, in der Wohnung, seit der Krieg angefangen hat, war er mehr oder weniger ruhig geblieben. Und in diesem Moment hat sich meine Schwester Nelja furchtbar erschrocken. Es schüttelte sie. Tatsächlich war das ihr erster Anfall von Epilepsie. Damals haben wir nur nicht verstanden, dass es Epilepsie ist. Mit jedem Tag, der verging, wuchs das Gefühl, dass wir vergessen werden. So, als ob es uns nicht gibt und wir langsam sterben, lebendig sterben und nichts dagegen tun können. Denn der Beschuss wurde immer stärker und unerträglicher. So wie man sich in Gebeten an Gott wendet mit der Bitte um Rettung, so baten wir bereits um einen leichten Tod. Wir hatten längst den Glauben an ein Überleben aufgegeben und deswegen haben wir uns für die Evakuierung entschieden. Als wir herauskamen, war die Stadt bereits vollständig durch die feindliche Armee umzingelt. Und an allen Seiten gab es feindliche Checkpoints der Donetsker Republik. Am Checkpoint wurde das Auto komplett durchsucht, alle Dokumente geprüft und uns einfach gesagt, nehmt die Straße nach rechts. Man hat uns ins neue Jalta geschickt. Das ist ein Dorf in der Donetsker Republik. Der Aufenthalt dort wurde sehr schwer. Wir hatten keine Wertgegenstände und kein Geld, um es gegen irgendwelchen Wohnraum oder Essen einzutauschen. Papa fand dann doch in seiner Jackentasche 200 Grivna, ein großes Glück. Doch für diese 200 Grivna konnten wir im besetzten Gebiet nur 2 Laib Brot kaufen. Das heißt, vom 17. März bis zum 2. April hatten wir zum Essen nur 2 Laibe Brot. Das Wasser konnten wir aus dem Brunnen schöpfen und kochten es über Feuern ab. Das war etwas einfacher. Und als die sogenannten Filtrationsstellen für die Ausreise eingerichtet wurden, war es für uns die einzige Möglichkeit, um von dort wegzukommen, weil man uns ja gegen unseren Willen festhielt. Wir hatten vorher mehrmals vergeblich versucht, von dort weg und rauszukommen. Zur Filtration gingen dann Papa und ich. Mama konnte damals nicht laufen und war nicht in der Lage, diese Verhöre durchzustehen. Die Durchsuchungen wurden nicht von Frauen gemacht. Egal, wer zur Prozedur der Filtration kam, alle Durchsuchungen wurden von Männern vorgenommen. In meinem Fall war die Prozedur mit Erniedrigungen verbunden, aber am Ende habe ich eine Bescheinigung bekommen, dass ich bestanden hatte.
Und man gab mir zwar meine Kleidung zurück, aber nicht die Zeit, mich normal wieder anzuziehen. Einer der Soldaten packte mich am Genick und schubste mich einfach aus der Tür. Und als ich auf der Straße war, hat dieser Soldat es dann für nötig gehalten, mich mit dem Fuß zu treten. Und er machte Witze dabei. Er sah das als Humor. Er lachte. Es war lustig für ihn. Ich habe nicht begriffen, was er macht. Ich war sehr verängstigt und rannte einfach zum Auto, ohne an etwas zu denken. Mama und meine Schwester haben das alles mit angesehen. Und meine Mama stellte die Frage, wo ist Papa? Während ich es in einer halben Stunde geschafft hatte, mussten wir auf Papa noch ungefähr eine Stunde warten. Wir saßen in der Stille und wussten nicht, wie es weitergehen würde, wo er war und warum er so lange wegblieb. Papa wurde schließlich ebenso gewaltsam rausgebracht und erzählte erstmal nichts. Als wir endlich in der Ukraine, in Bjansk, angekommen waren, sagte er, dass die Prozedur bei ihm sehr heftig gewesen war. Beim Verhör gab es viele Fragen, die politisch waren, nach politischen Ansichten, ob er in der Armee war oder wenn nicht, warum nicht, ob er Freunde hat, die in der Armee sind, was er für eine Haltung habe, was er über den Krieg denke. Sein Körper wurde genau angeschaut und das Telefon durchsucht. Sie verstanden, dass die Telefondaten nicht mehr zugänglich waren und wollten mit Schlägen etwas aus ihm herausholen. Die Hälfte des Verhörs stand Papa da ohne Kleidung. Es war dort ziemlich kalt. Man stach mit Waffen in Arme und Beine. Man drohte ihn zu erschießen. Wenn er wankte oder Schmerzen zeigte, in ihren Augen zum falschen Moment schluchzte oder durchatmete, dann schlugen sie ihn noch stärker. Und sie machten auch psychisch sehr viel Druck. Als sie Papa auf den Kopf schlugen, er war noch in diesem Raum, da verlor er das Bewusstsein. Er kam erst draußen wieder zu sich. Da war er vor eine Tür geschleift worden und lag vor einer Betonplatte. Soldaten stellten sich um ihn herum und traten ihm mit den Füßen. Dann haben sie ihn laufen lassen. Schon auf dem Weg nach Bjansk sahen wir, dass es Papa schlecht geht. Ihm war übel, das Blut lief aus der Nase, aber er hielt nicht an und wir fuhren bis nach Bjansk. Es gab keinen direkten Weg mehr dorthin, denn viel war in den Kämpfen kaputt gegangen. Man sah zerstörte Technik, ausgebrannte Fahrzeuge, Autos mit verbrannten Körpern. All solche Überreste waren einfach entlang der Straße liegen geblieben. In der Ukraine kamen wir mal in einem kleinen Dorf und mal in einem anderen kleinen Dorf unter, da es in den Städten relativ unruhig war und die dörfliche Umgebung einfacher war. Es sah so aus, als ob alles sich mehr oder weniger beruhigen könnte. Aber dann kam der furchtbare Schlag für meine Familie, der Tod meines Vaters. Seine Gesundheit hielt die Belastung nicht aus. Er konnte nicht mehr mit den Verletzungen fertig werden, die ihm während des Verhörs zugefügt worden waren. Und so verlor ich vor nicht allzu langer Zeit meinen Papa. Dieser Schicksalsschlag ist für uns noch sehr frisch. Er ist sehr schmerzvoll und ich habe es nicht geschafft, ihn zu akzeptieren. Wahrscheinlich werde ich das nie schaffen. Das war für unsere Familie ein furchtbarer Moment. Und damit hat sich der gesundheitliche Zustand meiner Mutter radikal verschlechtert. Sie hatte einen furchtbaren Rückfall, einen sehr schlimmen. Ihr Zustand jetzt, sie kann sich nicht bewegen. Nur die Hand zu heben, ist ein furchtbarer Kraftakt. Meine Schwester und ich pflegen sie. Sie kann sich ja überhaupt nicht selbst versorgen. Jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, sie im Ausland behandeln zu lassen. Es ist das erste Ziel der Familie, Mama wieder auf die Beine zu helfen. Unterstützt werden wir erstmal über einen Hilfsfonds. Wir werden versuchen, ins Ausland zu ziehen und dann müssen wir uns dort irgendwie einleben und irgendwie weitermachen. Natürlich möchten wir unserer Mutter helfen, ihren Gesundheitszustand wieder in Ordnung zu bringen und meiner Schwester Nalja, dass sie die Schule beenden kann. Und ich möchte einen guten Beruf erlernen. Doch an erster Stelle steht die Gesundheit meiner Mama. Das ist der Ausgangspunkt. Und von da aus entscheiden wir, wie es weitergeht. Denn unsere Mama können wir nicht verlieren. Mama steht an erster Stelle.
Maria, 18 Jahre alt und aus Mariupol mit ihrer Familie unterwegs in eine noch unklare Zukunft. Das waren einige der Stimmen aus der Ukraine, Mehr von dieser Reihe bei rbb24inforadio.de. Im Studio verabschiedet sich Christian Wild.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.